In dieser Folge werfen wir einen Blick auf Kung Fu Hustle, den Film, der dir beibringt, dass die besten Kämpfe oft in der Nachbarschaft stattfinden und mit einem guten Schuss Humor gewürzt sind. Und wenn wir schon beim Thema Kämpfen sind, Cobra Kai zeigt uns, dass alle Rivalitäten nie wirklich sterben. Sie bekommen nur graue Haare. Und jetzt viel Spaß bei Folge 27.
Bildschirm-Buddies. Der Film- und Serienpodcast mit Pascal Wichmann und Alexander Kais.
Und damit ein herzliches Willkommen zu Folge 27. Ich begrüße euch, ich bin Pascal und mit dabei ist natürlich auch, wie gewohnt, der gute Alex. Moin Alex.
Konnichiwa, Pascal-san. Wie geht's dir?
Mir geht's ausgezeichnet. Auf diese Folge habe ich mich persönlich sehr gefreut und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich auch auf diese heute sehr actiongeladene Kampffolge. Keine Sorge, wir verprügeln niemanden, wir lassen nur verkloppen und ja, damit hallo.
Ja, außer ihr besteht drauf, also wir können euch auch vermöbeln, wenn ihr wollt.
Also ich bin eher so der Pazifist, also dann kannst du die Leute gerne schlagen.
Okay, ich rufe meine Freunde.
Die Respektschelle.
Genau. Ja, Kung Fu Hustle und Cobra Kai, eine Serie, ein Film mit fliegenden Fäusten. Ich weiß nicht, Pascal, hast du denn beides schon gesehen?
Kung Fu Hustle kenne ich nicht, ich kenne Kung Fu Panda, das ist ja der Karate Panda Bär.
Alter, sag sowas nicht, wenn ich gerade trinke.
Ich finde das sehr sympathisch, dass ich dich so aus der Fassung bringen konnte, aber Cobra Kai kenne ich natürlich und Cobra Kai ist, finde ich, neben Karate Kid, was ich natürlich auch kenne, die alten Filme, wunderbar.
Ja, dann führe ich doch mal in Kung Fu Hustle ein. Den hatte ich, glaube ich, auf die Liste nämlich geschrieben. Ist ein Film aus dem Jahre 2005 von Stephen Chow produziert, spielt auch selber mit. Und ja, es ist ein bisschen komisch, wie das Ganze halt so dargestellt wird. Das spielt irgendwann in den 40er Jahren in Shanghai und zeigt uns erstmal eine Szene, bei der in einer Polizeiwache ganz viele verprügelte Polizisten bewusstlos am Boden liegen. Die Kamera fährt dann durch das Gebäude. Man hört dann die ganze Zeit, dass irgendjemand geschlagen wird. Und dann stellt sich raus, das ist ein lokaler Gangboss mit seinen Leuten, die halt das ganze Polizeipräsidium aufmischen, weil sie eine Prostituierte oder eine Gefolgin, Gespielin von diesem Mafia-Boss verhaftet haben, weil sie auf den Boden gespuckt haben. Oder sie auf den Boden gespuckt hat. So, und dann gehen die raus, machen quasi auf dicke Hose. Da kommt dann auch so eine erste Tanzszene auf einem sehr swingartigen Melodie. Die tanzen dann auch in der Polizeiwache, haben alle so coole Hüte und so coole Klamotten an. Und das ist so ein Moment, so ein Bollywood-Moment, wo du dir schon denkst, wenn du den Film gerade anfängst und dich nicht vorher eingelesen hast, denkst du dir wirklich, Alter, was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Dann gehen die raus und die Straße ist wie leer gefegt und dann kommt halt eine andere Gang, die Axtgang, und beseitigt halt diese Gang dann mit Tommy Guns, also mit diesen Maschinengewehren, wo unten diese runden Magazine dran sind, und mit ihren Äxten. Und damit wird erstmal klar gemacht, die Axtgang ist hier auf jeden Fall der Chef in dieser Stadt oder in dieser Gegend. Und ja, dann wechselt die Szene in eine ziemlich kleine Siedlung, die Residenz Schweinestall. Und da sieht's auch ungefähr genauso aus. Es sind halt ein paar Häuser, die aneinander gebaut sind, etwas höher. Und da leben halt einige skurrile Gestalten. Also der Schneider oder auch der Bäcker und auch der Junge, der halt quasi die ganze Zeit irgendwelche Reißsäcke von links nach rechts trägt, werden dann so ein bisschen eingeführt. Die Vermieterin mit ihrem Mann, die auch beide ziemlich einen an der Waffel haben, zeigt man dann auch. Also die Vermieterin hat über den gesamten Film, wirklich, es gibt keine Szene, wo sie keine Zigarette im Mundwinkel hat. Wenn ihr irgendwas nicht gefällt, werden auch ihre Leute, die sie quasi erzürnt haben oder für Ärgernis gesorgt haben, mit so einer Reißsandale verkloppt. Und ja, da setzt der Film dann tatsächlich an. Es kommen zwei Typen zum Friseur dort. Der eine hat riesengroß gekreuzte Äxte auf die Brust gemalt und der versucht, den Friseur quasi zu zwingen, dass er seinem Freund doch jetzt einen kostenlosen Haarschnitt verpasst, weil sie gehören zur Axtgang. Und der Friseur, den interessiert es aber alles nicht. Der sagt dann auch, er lässt sich nicht erpressen. führt dann zu einem kleinen Eskalation. Also alle Dorfbewohner oder alle Siedlungsbewohner kommen dann und wollen quasi das Ganze aufklären. Und es stellt sich dann halt relativ schnell raus, dass die beiden Typen halt auf keinen Fall zur Axtgang dazugehören. Gibt eine kleine Prügelei. Auf jeden Fall wirft dann irgendwann einer von diesen beiden Erpressern so einen Böller über die Wand. Und leider landet der Böller in dem Hut von einem echten Axtgang-Mitglied, der da gerade zufällig die Straße lang geht. Und der Hut explodiert. Und der Typ kommt halt um die Ecke und meint so, wer hat den Böller gerufen? Und meint er so, ja, ich gehöre zu euch. Die da machen irgendwie Ärger von dieser Siedlung. Und dann gibt's halt einen größeren Kampf. Und auf einmal stellt sich auch schon raus, diese so harmlos auftretenden Charaktere, wie eben der Schneider, das sind gar keine, also nicht nur normale Menschen, sondern die haben halt Kung-Fu-Fähigkeiten. Und das ist schon so der erste Fight, der einen dann so ungefähr nach 10 bis 15 Minuten einfach erwartet. Was halt wirklich cool ist, dass sie halt die verschiedenen Kung-Fu-Techniken so cool auf die Bewohner übertragen haben. Also zum Beispiel ist es so, dass der Schneider hergeht und seine beiden Kleiderstangen nach unten klappt und dann hängen da so Eisenringe dran, die dann an seine Handgelenke raufrutschen. Und diese Eisenringe an den Handgelenken, das ist tatsächlich Teil des Kung-Fu. Diese Eisenringe nennt man Hungar als Technik oder auch der Holzstab vom Bäcker, den er eigentlich nimmt, um Brot auszuwalzen, den kann man natürlich auch als Waffe benutzen, nämlich als Bo bzw. Bokken. Und diese Holzstäbe sind halt nicht nur dafür da, um Brot platt zu walzen oder Nudeln aufzuhängen, sondern da kann man natürlich auch einen Gegner ordentlich damit verdreschen. Und ja, so erwartet uns dann erstmal dieser Film sozusagen und da hast du dann schon so deinen ersten Fight. Stellt sich also raus, es ist nicht so, wie es scheint.
Also ein guter Martial-Arts-Film, wenn man so will. Also zumindest was die Kampfszenen angeht.
Ja, es ist aber typisch übertriebenes Martial Arts. Also bei diesen ganzen Kung-Fu-Sachen ist es ja so, die Leute können ja ohne Probleme einfach 5 Stockwerke nach oben springen,
ja, genau,
oder in der Luft schweben. Es gibt viele Slow-Mos auch, um zu zeigen, wie schnell sich der gerade bewegt. Also für alle anderen stehen quasi still und die zwei kämpfen halt gegeneinander. Und wenn man es dann in der Echtzeit sehen würde, kannst die Hände nicht mehr erkennen und die Füße, weil die so schnell kämpfen. Das ist so typisch Kung-Fu-Style, wie es halt in den Filmen immer wieder auch dargestellt worden ist. Aber es macht wirklich Spaß, sich das Ganze anzugucken. Und ich finde, dadurch, dass es auch so humoristisch unterlegt ist, kriegt man halt einen schönen Einstieg in dieses ganze Thema.
Das klingt auf jeden Fall gut. Ich habe herausgefunden im Zuge der Recherche, dass es einen Hintergrund aus dem in Anführungszeichen echten Leben für diesen Film tatsächlich gibt, ja, aus dem Jahr 2004. Denn die Axtgang ist ja nicht nur ein geschriebene Gruppe im Film, sondern beruht auf Geschichten über eine Bande, die eben in den 40ern existiert haben soll. Es gibt allerdings, das müssen wir hier sagen, keine Belege. Das heißt, es ist im Grunde genommen nur eine Legende, an der man sich hier bedient hat. Und der Film war in Asien tatsächlich der bislang erfolgreichste Spielfilm in China. Und in Asien generell mit einem sehr großen Erfolg. Wir hatten in der vorausgegangenen Folge über Spider-Man ganz kurz gesprochen. Und auch hier gibt es ein Zitat aus dem Film, der Rückschlüsse auf Spider-Man im gleichnamigen Film rückschließen lässt. Als Donut stirbt, sagt er noch die Worte, aus großer Kraft wächst große Verantwortung, oder auf Englisch, in great power lies great responsibility, ist eben eine Anspielung auf die letzten Worte von Onkel Ben zu Peter Parker aus Spider-Man.
Richtig.
Und da schließt sich dann ja der nächste Handlungskreis dann, ne?
Ja, das stimmt. Also Stephen Chow macht halt auch saucoole Filme. Von ihm gibt's zum Beispiel auch Shaolin Kickers. Ist auch so ein Film, der halt so übertrieben in diese Kung-Fu-Richtung geht. Also da ist es dann so, dass die den Fußball quasi vor dem Bauch kreisen lassen und dann mit dem Bauch im Tor schießen und so. Also das nimmt sich nie so richtig ernst. Und das macht aber auch den Charme dieser Filme einfach aus. Also wem sowas gefällt, definitiv sehenswert. Es nimmt sich halt nicht so ernst wie zum Beispiel die Bruce Lee-Filme. Also bei Bruce Lee ist ja wirklich bierernst, was er da macht. Also man leidet ja auch teilweise dann ein bisschen mit. Oder auch, wie es in manchen aktuellen Anime-Verfilmungen zum Beispiel ist. Also Blue-Eyed Samurai nimmt sich zum Beispiel auch in keinster Weise humoristisch, sondern das ist schon eine ziemlich ernste Story. Aber ich finde es halt gut gemacht, weil man auf der einen Seite die Martial-Art-Fans mit reinbringt, auf der anderen Seite aber auch das Mainstream-Publikum ganz gut bedienen kann, einfach durch den Humor, der einfach in der ganzen Story drinsteckt.
Ja, und das deckt sich dann auch mit der Kritik vom Lexikon des internationalen Films. Die haben nämlich gesagt, dass dieser Film, Kung Fu Hustle, eine weitgehend vergnügliche Martial-Arts-Komödie ist, die zwar eine dünne Handlung hat, aber technisch versiert mit guten Schauspielern aufleben kann und den Film entsprechend zelebriert und ihn dann, du hast es gerade auch erzählt, mit diesen super Slow-Mo-Einstellungen, dann auch mit den digitalen Effekten dann eben zu dem eben in Asien sehr erfolgreichen Film gemacht haben. Es gab nämlich bei den Hong Kong Film Awards 2004 satte 16 Nominierungen und 6 Auszeichnungen. Und das ist ja wirklich sehr, sehr selten, dass sogar ein großer amerikanischer Filmpreis an einen asiatischen Film geht. Denn er wurde für den Golden Globe nominiert. Er hat die zwar nicht bekommen, aber es gab zumindest die Golden Globe Nominierung. Das heißt, auch in Amerika hat man den Film auf dem Radar gehabt und war ihm zumindest eine Golden Globe Nominierung wert.
Ja, das habe ich auch gelesen tatsächlich und das hat er auch verdient. Wie gesagt, weil es halt einfach grenzüberschreitend was ist, was man für jeden einfach konsumieren kann. Stephen Chow hat zum Beispiel auch so diese typischen Anime-Effekte teilweise mit reingebaut, als die Vermieterin zum Beispiel den anderen Gegenspieler halt durch die Gegend jagt. Da rennen die sehr schnell und irgendwann rennen die so wie beim Anime halt, dass die Füße quasi nur noch einen Kreis bilden. Mhm. Also das sieht aus, als ob sie auf einem Roller schnell fahren würden und die Füße rotieren halt dabei. Man hat bei der Bundeswehr gibt's auch diesen schönen Spruch, Arme und Beine müssen eine rotierende Bewegung bilden und die Füße dürfen den Boden nur zum groben Richtungswechsel berühren. Ungefähr genau so rennen die dann.
Hervorragend. Also das scheint ein lustiger Film zu sein, wenn ich das mal sagen darf.
Ja, absolut. Und die deutsche Synchro hilft natürlich auch. Also die Dialoge sind so ein bisschen wie die alten Bud Spencer und Terence Hill Filme.
Ach, hervorragend. Ja, diese Dialoge, die liebe ich. Also die Terence Hill, Bud Spencer. Die liefen lange vor meiner Geburt so, aber ich kenne sie, weil meine Mutter immer gesagt hat, guck das mal, das ist gut. Und ich mag diese Art der Dialoge. Und ich glaube auch, ohne dem asiatischen Volk zu nahe zu treten, aber ich glaube, wenn man den in der Originalversion guckt, man versteht dann zwar nichts, aber ich glaube, dann untermalt das den Film vielleicht noch ein bisschen besser.
Ja, das ist schade halt, dass wir die Sprache halt nicht verstehen. Wäre aber mal interessant, jemanden zu hören, der den im Original gesehen hat. Also wenn ihr den im Original kennt, dann schreibt uns gerne mal, weil das würde mich echt interessieren, ob der auch so einen Humor wiedergeben kann im Original.
Ja, beliebt ist der Film auch, wenn ich das richtig gesehen habe. Er kriegt auf Amazon 4,6 von 5 Sternen. Filmstarts gibt ihm 3,7 von 5. Das ist etwas besseres Mittelfeld. Und IMDb sogar 7,7 von 10. Also die Leute sind nicht enttäuscht, die Leute sind aber auch nicht mega hyped. Das ist ein ausgewogenes Verhältnis, würde ich sagen, für den Film. Das ja. Der Tatsache ja. Geschuldet, dass er jetzt auch schon 20 Jahre alt ist, ne?
Ja. Stimmt, ja. Der ist schon etwas älter. Aber was halt schön ist, die Story hat halt ein paar Entwicklungen. Aber ich glaube, das ist halt so wie alles. Wenn es eine gute Story ist, dann ist es einfach immer ein Dreiakter. Und hier wird halt im zweiten Akt sozusagen aufgezeigt dann, dass die Vermieterin und ihr Mann eigentlich Shaolin Großmeister sind. Und ja, die verteidigen halt dann ihre Siedlung irgendwann auch gegen eben die Axtgang, die halt alles versucht aufzufahren, um sich dort zu rächen. Einfach für diese Lappalie mit diesem Böller im Hut. Aber das schaukelt sich halt so dermaßen hoch irgendwann. Und die Axtgang holt dann irgendwann ein Killer-Duo. Der sind beide gleich gekleidet. Und haben ein großes Musikinstrument dabei. Und immer wenn es dann dieses Musikinstrument angeschlagen wird über die Saiten, also das sieht aus wie eine Harfe, die man auf den Schoß sozusagen legen kann, dann kommen da Töne raus, aber die Töne sind eine Waffe. Und das ist auch saucool dargestellt gewesen, denn diese chinesische Harfe, wie das Ding auch heißt, beziehungsweise Guseng, die schießt dann irgendwann auch nicht nur als sichtbar, als Effekt, dass irgendwo jemand von der Note oder dem Ton getroffen wird und dann blutet, sondern irgendwann sieht man dann auch so animierte, halbtransparente Schwerter rauskommen, bis es dann zum Obereklat kommt und dann beide auf dieser Harfe spielen und dann siehst du richtig so wie so skelettierte Samurai, die mit ihren Waffen dann durch die Luft auf die Gegenspieler zufliegen und das ist schon toll gemacht gewesen, weil das erwartest du einfach in dem Film nicht, dass solche Elemente auf einmal auch da irgendwo auftauchen.
Also auch noch immer für eine schöne Überraschung gut der Film, also
ja,
klingt perfekt, also klingt nach einem guten Film.
Alex, absolut.
Wo kann man den Film denn gucken, wenn ich jetzt sage, ich will diesen Film jetzt sehen oder unsere Zuhörer sagen?
Du musst ihn leider kaufen. Ja. Ich habe ihn nirgends in der Flatrate gesehen, kostet aber in der HD-Version bei Amazon 3,99. Kann man sich mal leisten.
Das geht doch.
Ja, absolut. Was auch schön ist, ist der Slapstick, der immer wieder mal vorkommt. Zum Beispiel, der eine rammt sich aus Versehen ein Messer in den Arm oder in die Schulter und sein etwas dümmlicher Mitbegleiter meint dann, hey, du hast ein Messer in der Schulter und dann so, ach so. ah, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Dann zieht das raus und guckt so, das Messer, was soll ich damit machen? Dann sagt er halt, ja, tu es dahin, wo es gerade war, und rammt ihm das Messer halt wieder in die Schulter rein. Oh. Und irgendwann hat er nur noch Messer in der im Arm und überall drin stecken. Oder irgendwann fällt dann auch so ein großer Bastkorb um, da sind lauter Schlangen drin, die fallen dem ins Gesicht und überall hin, und dann meint sein Begleiter so, du musst pfeifen, dann machen die nichts, und er fängt halt an, macht einen Ton und dann kriegt er von zwei Seiten einen Schlangen bis in die Lippen rein und hat dann halt so riesengroße Roger Rabbit-artige Lippen. Also es macht Spaß einfach, also er nimmt sich nicht ernst, und das ist das Schöne dabei.
Das klingt gut, und manchmal mag ich auch diesen stumpfen Humor, und wenn er ein Messer im Arm hat, das nimmt man raus, wo soll ich es hin? Ja, am besten wieder zurück, wo du es hier hast. Genau. Dann ist das genau diese Art von stumpfen Humor, den ich manchmal auch brauche, um lachen zu können. Also ich glaube, ich muss den Film gucken. Sage ich gefühlt jede Folge, wenn du einen Film mitbringst. Aber ich glaube, muss ich mal machen. Die Watchlist wird immer länger.
Ja, es ist ein schöner, gut wegkonsumierbarer Film, hat, glaube ich, 90 Minuten oder so. Also auch jetzt nichts, wo man groß Zeit noch mitbringen müsste. Kann man sich wirklich gut angucken. Und wie gesagt, ich mag halt einfach dieses Thema Martial Arts. Also ich habe auch in Videospielen immer so Sachen wie Street Fighter oder Mortal Kombat. Das hat mir immer unglaublichen Spaß gemacht. Ich gucke auch nach wie vor, wenn sich's ergibt, wirklich MMA-Fighter oder UFC. Ich gucke es mir halt einfach gerne an. Auch früher WWE beziehungsweise WWF, Wrestling. Mir hat das schon immer gefallen, mir sowas anzugucken.
Ja gut, ich war tatsächlich nie so für diese Kämpfe. Also Wrestling konnte ich nie was mit anfangen, generell nicht. Also wie gesagt, das Einzige, was ich von Kung Fu oder Karate her kannte, war Karate Kid, Kung Fu Panda, jetzt lach bitte nicht wieder. Also da ist mein Erfahrungsschatz mit dem, was ich gesehen habe, tatsächlich sehr, sehr überschaubar. Das muss ich an dieser Stelle ehrlich eingestehen.
Ja, es muss einem halt gefallen. Also ohne Frage, wenn man das nicht sehen kann, wie sich Leute verkloppen, dann ist das wahrscheinlich nicht das Richtige. Aber weil du gerade gesagt hast, Wrestling, es ist auf Netflix eine saumäßig gute Dokumentation über die Entwicklung des Wrestlings erschienen. Mr. McMahon zeigt quasi die Story von dem Gründer und ja, dem absoluten Kopf dieses ganzen Wrestling-Zirkuses über die letzten 20 Jahre. Also wer da Interesse hat, auch gerne da mal reingucken. Die ist sehr gut gemacht und gut aufbereitet, behandelt aber auch die Vorwürfe, die gegen Vincent McMahon aufgetaucht sind, von wegen sexueller Misshandlung und so weiter. Was ich gut finde, es ist also schon eine reflektierte Dokumentation. Gut gemacht und zeigt auch mal, dass tatsächlich viel vom Wrestling Show ist, aber halt nun mal auch nicht alles.
Ja, viel, aber nicht alles. Und das ist auch immer so, natürlich so ein paar Auszüge und Clips kennt man ja vom Wrestling. Ich lache immer spotthaft drüber und sage, das ist alles nur Schauspiel. Dass das natürlich irgendwo am Ende des Tages auch wirklich ein bisschen schmerzhaft ist, das glaube ich durchaus auch, ja.
Ja, absolut. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ich dich dafür interessieren konnte, für den Film. Wie gesagt, guck gerne mal rein. Dann bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Es ist ein Film, den man, ich glaube, so ab 12 Jahren ungefähr gucken kann. Also früher würde ich nicht gucken. Ich habe keine Ahnung, was die Altersfreigabe ist. Ich gucke gerade, ich sehe es aber nirgends.
Ich habe auch nichts gefunden. Ja.
Aber, ach so, übrigens, noch ein Punkt, weil ich gerade gesagt habe, für 3,99, wenn ihr euch ein Probeabo holt für AXN Black auf Amazon Prime, könnt ihr in den 7 Tagen den natürlich auch schauen. Wenn man so den Film gucken möchte, geht das natürlich auch.
Hervorragend.
Gut. Ja, jetzt haben wir schon einen Film, der sich mit Kung Fu beschäftigt. Aber es gibt ja noch weitaus mehr chinesische, asiatische, japanische Kampftechniken. Es gibt nämlich auch noch Karate. Da würde ich sagen, Pascal, erzähl doch mal ein bisschen was zu unserer Serie.
Ja, also die Serie, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, ist Karate Kid nicht, nein, sondern Cobra Kai, ein Sequel zu Karate Kid. Die älteren Zuhörer werden Karate Kid ganz sicher kennen und werden sich freuen über Cobra Kai, denn viele der alten Darsteller aus den Karate Kid Filmen sind mit in dieser Serie dabei. Alte Konflikte werden wieder neu entfacht, flammen neu auf. Und das muss man vorweg sagen, heute läuft die Serie auf Netflix, erschien ist sie 2018 schon in Amerika, war aber eine YouTube Studios Production, die dann irgendwann von Netflix gekauft worden ist. Und in Deutschland startete dann Staffel 1 und 2 dann gleich im Jahr 2020. Und in der Zwischenzeit sind dann jetzt schon 6 Staffeln erschienen und die 6. ist auch, ich sag mal in Klammern, zum Glück dann auch die letzte. Kurz gesagt, was erwartet uns denn in der ersten Staffel? Johnny Lawrence, der ehemalige Star des Cobra Kai Dojos, ist wieder in die Kampfkunst eingestiegen und eröffnet sein eigenes Dojo, um Jugendlichen Selbstvertrauen zu geben. Er trifft auf Miguel. Miguel ist ein schüchterner Latino-Teenager, der unter Mobbing leidet. Und gleichzeitig kämpft Daniel LaRusso, der jetzt ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, mit dem Schatten seiner Vergangenheit und dem Einfluss von Cobra Kai auf die Jugend. Cobra Kai härtet die Leute ab, das ist so deren Motto, und ich sag mal so, charakterlich sind das ziemliche Arschlöcher, die dann dort geformt werden, und dem entgegen setzt dann der deutlich sympathische LaRusso dann seine eigenen Karate-Schüler drauf an, den Karate mit Philosophie beizubringen, so wie er das damals gelernt hat, eben von seinem Meister, mit diesen ganz berühmten Einheiten wie Auftragen, Polieren, wo man sich dann am Ende gefragt hat, warum zur Hölle muss ich dieses scheiß Auto stundenlang polieren oder einen Bonsai pflegen? Und diese ganze Mentalität aus den alten Karate-Kid-Filmen, die gibt er eben weiter an die Kids, und dann lässt es natürlich auch nicht lange auf sich warten, dass dann die Teenager aus den beiden Dojos zu rivalisierenden Teenagern werden. Und das spitzt sich dann irgendwann in Staffel 2 dann zusammen, wo dann eben die Rivalität zwischen Johnny und Daniel eskaliert, als die Dojos gegeneinander antreten. Miguel entwickelt sich weiter und verliebt sich tatsächlich in Sam. Und Sam ist eben die Tochter von dem LaRusso, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, der nämlich das...
Ja, ist so.
Das friedliche Dojo führt, was das Ganze natürlich noch weiter verkompliziert. Das Cobra Kai Dojo wächst, aber Johnny kämpft eben mit dem Schatten seiner eigenen Vergangenheit und der moralischen Verantwortung, die er eben als Lehrer trägt. Und die Staffel 2 endet dann mit einem sehr dramatischen Turnier, mit einer sehr heftigen Auseinandersetzung. Und das sind so die ersten zwei Staffeln, die dann hier damals 2020 auf Netflix erschienen sind, die dich dann noch mitgenommen haben. Und Fans von Karate Kid, die fühlen sich hier gleich willkommen. Also ich habe mich zumindest willkommen gefühlt, und man konnte auch so an die Handlung anknüpfen. Ich weiß nicht, wie hast du das denn gesehen, wenn du die Serie gesehen hast?
Ich habe das absolut gefeiert, als ich gesehen habe, dass es das im Serienformat gibt. Vor allem aber auch deshalb, weil das alles die originalen Schauspieler aus den Karate Kid Filmen sind. Halt jetzt heute. Also die haben einfach wirklich den ganzen Cast aus den alten Filmen gefragt, scheinbar, ob sie Bock hätten auf eine Serie. Und sowohl LaRusso als auch Johnny Lawrence, das sind halt die Leute, die man aus den alten Filmen kennt, bloß halt einfach um einige Jahre oder Jahrzehnte älter geworden. Und das ist das, was das Ganze so schön einfach macht, weil man wirklich, wenn man die Karate Kid Filme früher gesehen hat, so wie ich auch, dann findet man sich halt auch einfach so schön wieder. Also auch die Rivalität zwischen Cobra Kai und dem Miyagi-Do, also dem guten Dojo, die wird einfach übernommen. Und auch sogar tatsächlich dann in Staffel 3, wo es dann nach Okinawa geht. Also auch hier ist eine alte Rivalität zwischen Daniel und seinem Meister, Mr. Miyagi, eben, wo es in den Filmen auch nach Okinawa geht, wieder aufgegriffen worden. Das ist so toll einfach, weil das so ein bisschen ein Revival einfach darstellt, aber auch die nächste Generation, so dass die quasi ihre eigene Kindheit und Jugend, als sie mit Karate ausgebildet worden sind, an ihre Kids weitergeben. Und das macht die Serie einfach so sehenswert.
Ja, definitiv. Und was mir da tatsächlich auch gefallen hat, als er dann nach Okinawa zurückkehrt in der dritten Staffel, dass man dann eben auch den alten Meister Miyagi dann eben auch würdigt, indem man sich dann liebevoll an ihn erinnert. Und dann gibt es diese wunderbar eingearbeiteten Filmfetzen aus den Karate-Kid-Filmen aus den 80ern. Und das hat mich total begeistert, und ich fand das auch toll. Das waren auch sehr emotionale Folgen dabei, also auch abseits von diesen wilden Kämpfen und Rivalitäten, die da herrschen in Amerika, da in Asien sich dann mal wirklich auf diese emotionale Schiene dann eben auch ein bisschen zu distanzieren und dann auch wirklich nur mal die Emotionen für sich sprechen zu lassen, hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und er kommt ja auch transformiert dann aus Okinawa wieder. Er hat dann ja einen neuen Ansatz für sein Dojo, und weil er wahrscheinlich auch wieder zu sich selber zurückgefunden hat, würde ich sagen. Und dann sind wir dann auch schon in Staffel 4. Und oh Wunder, es steht wieder ein großes Turnier bevor. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, mein Gott, das ist eine tolle Serie. Vergeigt es doch nicht. Jede Staffel ist im Grunde genommen die gleiche Handlung, wenn du mich fragst.
Nein, nicht wirklich. Also man muss ja sagen, auch hier werden ja in der dritten Staffel neue Bündnisse geschlossen. Also der ehemalige Gegenspieler von Mr. Miyagi in Okinawa, Shosen, kommt auch, also Shosen ist auch ein Schüler aus dem Dojo in Okinawa, gegen den Daniel in dem Film auch kämpfen muss, aber die vertragen sich dann irgendwann, und Shosen kommt quasi mit in die USA, ist quasi jetzt ein Verbündeter für Miyagi-Do, was schon mal beeindruckend ist, dass dieser Twist funktioniert hat. Aber es kommt halt auch der ehemalige Meister auf einmal ins Spiel von Cobra Kai, der halt Johnny Lawrence ausgebildet hat, nämlich Kreese. Ja. Kreese ist ein Vietnam-Veteran und der hat halt Cobra Kai in der Vergangenheit damals in den Filmen einfach zu dem gemacht, was es ist. Und auch mit dieser Mentalität quasi, schlag zuerst und hab keine Gnade. Mhm. Das, was ja auch in Staffel 1 und 2 noch versucht wird, von Johnny in dem Dojo zu überführen, bekommt auf einmal auch eine Wendung, weil Johnny merkt irgendwie, Kreese tut ihm nicht gut und verbündet sich dann sogar so, dass Johnny und Daniel zusammen versuchen, gegen Kreese vorzugehen, weil halt beide wissen aus ihrer eigenen Vergangenheit, dass da niemals was Gutes draus entstehen kann. Und dadurch entwickelt sich's dann nochmal weiter. Das heißt, Johnny Lawrence dreht irgendwann den Rücken zu Cobra Kai, macht sein eigenes Dojo dann auf, Eagle Fang Karate. Mhm, genau. Und jetzt haben wir auf einmal im Valley in Los Angeles schon 3 Karate-Studios, die dann irgendwie gegeneinander und teilweise auch miteinander arbeiten.
Stimmt, und da gibt es dann ja auch dieses Turnier.
Richtig. Wieder,
wo dann diesmal dann alle 3 angreifen und gegeneinander kämpfen. Ich muss sagen, das stimmt natürlich, da hast du recht, mit dieser Charakterweiterentwicklung und Rückbringung einiger Charaktere hat die Serie nochmal einen Fahrt gewonnen. Was ich tatsächlich beängstigend gruselig fand, war erstmal die Rückkehr von Kreese, ganz klar. Aber dass er dann auch so, wie so ein, für mich wirkte das wie so ein Drill-Instructor, dann auch da durchgeht mit Strike First, Strike Fast, Hard und No Mercy, wie er es dann ja auch wie in einem Knast an die Wand bringt in dem Dojo. Das war schon besorgniserregend. Und da hast du aber auch gesehen, wie schnell sich dann einige jugendliche Figuren in der Serie radikalisieren und sich dann auch dahinter stellen und dann auch diese Mentalität dann auch nicht mehr nur im Dojo leben, sondern eben auch auf der Straße. Und wie einige sagen, nee, das ist hier total abgedreht. Und davon profitiert dann ja auch De La Russo, weil dann ja unglaublich viele ja auch abwandern.
Ja, die Schüler der jeweiligen Dojos, die Jugendlichen, die wechseln hin und wieder mal das Dojo. Am Anfang ist es halt noch so dargestellt, dass quasi so die Straßenköter, wie eben auch unter anderem der Sohn von Johnny Lawrence, der ja erstmal auch sich da in Dojo einfindet, die sind halt nicht gut und die Nerds aus der Highschool, die sind halt die Guten. Aber im Laufe der Story wandelt sich das halt. Da entstehen auch Rivalitäten zwischen den Schülern, die alle auf die gleiche Schule gehen. Da gibt es dann auch diverse Kämpfe in der Schule und nach der Schule, was natürlich durchaus anstrengend wird. Und es entstehen halt neue Bündnisse. Und da sieht man auch schön einfach die Moral in dem Ganzen, wo halt dann auch aufgezeigt wird, dass man halt vielleicht 2 oder 3 Mal nachdenken sollte, bevor man sich in die eine oder andere Richtung halt dann entwickelt und irgendwo sich das passende Gi von dem jeweiligen Dojo anzieht und dann auch quasi diese Flagge quasi für diesen Verein mitträgt. Hat ja durchaus Analogien auch zu Fußballvereinen und Politik, Parteien und so weiter. Also man sollte schon überlegen, wem man da entsprechend sein Vertrauen schenkt und wessen Ideologie man da vertritt.
Ja, du hast es schön gesagt. Und obwohl ja die gesamte Serie mehr oder weniger auf eine Kampfhandlung fußt, auf eine Kampfgeschichte fußt, finde ich es schön, dass es hier tatsächlich noch diesen Wertekompass gibt, an dem sich der Zuschauer orientiert, an dem sich aber auch die Charaktere orientieren. Und das ist zumindest so mein Eindruck, macht die Serie dann tatsächlich auch für genüglich, was ist los mit meiner Sprache, so für so ziemlich jeden Menschen. Weil natürlich ist es eine Sache, ob ich einen reinen Kampffilm gucke, der nur noch darauf abzielt, so viel Action-Bombast wie möglich zu liefern, so viel Verletzung wie möglich, die es hier auch keine Frage gibt, auch dramatische Verletzung. Aber am Ende fragst du dich immer, warum? Die riskieren ihre Freundschaften durch die Feindschaften der Dojos im ersten Moment und du denkst dir, ihr seid doch Freunde gewesen, ihr habt euch doch immer gut vertragen. Warum lasst ihr zu, dass euer Dojo, euer Hobby euch da so spaltet? Am Ende finden sie dann doch wieder zu sich, es sei denn, da ist wirklich jeder Ausweg vergebens. Aber das ist halt tatsächlich etwas, was diese Serie in meinen Augen gut gemacht hat, diesen Spagat. Und das finde ich gut und das zeichnet sie dann irgendwo auch aus und gibt ihr so ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich persönlich.
Ja, das stimmt und eben auch ein wichtiger Aspekt einfach bei dem Ganzen. Insofern macht die Serie auch Sinn, dass man die mit Jugendlichen gucken kann, weil es halt einfach, es ist nicht Bloodsport, wo es die ganze Zeit nur auf die Schnauze gibt, sondern es ist wirklich mit einem, wie du sagst, moralischen Kompass auch versehen. Dadurch ist es auch ganz gut konsumierbar, eben mit jungen Heranwachsenden. Und ja, letzten Endes, da haben die Macher auch tatsächlich gut in der Trickkiste gegraben, so Richtung Staffel 5 und 6. Kommt dann noch ein weiterer böser Gegenspieler ins Spiel, nämlich Silver, der zusammen mit Kreese in Vietnam gedient hat. Und der wiederum versucht dann auch nochmal seinen Einfluss geltend zu machen. Und dann ist es aber tatsächlich jetzt auch dann mal irgendwann fertig erzählt. Es gibt jetzt noch diesen einen großen Kampf in Staffel 6, die gerade Halbzeitpause hat, nach der 6. Folge, glaube ich, oder 5. Folge, wo es jetzt auf einen großen Superkampf, also ein Kumite, wie das heißt, der quasi von der weltweiten Karate-Organisation ausgetragen wird. Hier treten die Dojos nochmal gegeneinander an, in Spanien, meine ich. Und da ist jetzt quasi der Cliffhanger. Die Serie findet gerade momentan nicht mehr statt, leider. Aber die zweite Hälfte von Staffel 6 ist dann auch das Ende. Also es ist auch abgekündigt. Die Serie wird an dieser Stelle dann auch beendet. Und ich muss auch sagen, es ist dann auch mal gut.
Ja, definitiv. Und das habe ich ja auch gemeint mit in Klammern gesetzt. Ein Glück findet sie dann auch ihr Ende, weil ich glaube, wenn man diese Serie ins Unermessliche mit weiteren Staffeln weiterführen würde, dann würde sie auch definitiv ihren Charme und ihren Reiz verlieren. Das ist zumindest so mein Eindruck. Also man muss sowieso immer diesen Absprung schaffen, wo er für alle Seiten gut ist und es nicht länger machen als nötig. Und ich finde, wenn man jetzt nach Staffel 6 aufhört, dann hat man diesen Punkt gut erreicht.
Ja, das ist ähnlich wie bei Pokémon. Irgendwann hast du alle Pokémons. Und im Fall von Cobra Kai gibt's halt jetzt nicht noch mehr Gegenspieler. Sie haben, wenn man in die Filme reinguckt, es ist keiner übrig, der jetzt noch als Überraschungsgegner irgendwie auf einmal aus der Versenkung auftauchen könnte.
Ja, die Geschichte ist auserzählt, richtig.
Ja, absolut. Was ich sehr gemocht habe an der ganzen Serie, war tatsächlich immer der Stil von Johnny Lawrence, der halt einfach in seiner Zeit festhängt. Also er kommt halt auch nicht aus seiner Rolle raus. Er ist halt so ein bisschen der Redneck, der halt gerne alte, laute Autos fährt mit stinkenden Auspuff und hat immer irgendwie Musikanlage, dreht immer coole Rockmusik auf und er hängt halt in dieser Rolle ziemlich fest, was auch sein Wertesystem angeht. Also er verfällt immer mal wieder in seine alte Rolle, auch als Meister, der halt eben diese Cobra Kai-Mentalität versucht reinzubringen. Hat halt auch manchmal recht fragwürdige Methoden, wie er seine Schüler dann eben trainiert. Aber ich mag den. Also ich von allen Menschen, die in dieser Serie vorkommen, bin ich absoluter Johnny Lawrence-Fan. Wie geht's dir da?
Mir tatsächlich auch. Also mir gefällt das. Und dieses, wie du hast es gerade erzählt, ich brauche deine Worte nicht wiederholen, aber dass er so in den 80ern stecken geblieben ist. Er ist zwar älter geworden, aber diese 80er Jahre, die kann er nicht ablegen. Was ich da wirklich dann als Geniestreich empfinde, ist, dass sie seinen Antagonisten, also in dem Fall ja LaRusso, den Daniel LaRusso, ja wirklich als absolut krasses Gegenstück positioniert und präsentiert haben in der Serie. Er ist der erfolgreiche Automobilverkäufer, trägt immer geschniegelte Anzüge, wohnt in einer wunderbaren Villa, hat einen wunderschönen Garten, der dann später sein Dojo wird. Also das, also gegensätzlicher geht's ja gar nicht. Und was ich wirklich, wirklich toll finde, trotz der Rivalität zwischen den beiden, hat man nie das Gefühl, dass die Chemie zwischen den beiden nicht stimmt. Im Kern habe ich sogar den Eindruck, dass sie dieselben Menschen sind mit denselben Absichten, nur eben in zwei unterschiedlichen Zeitepochen stecken geblieben sind. Und das finde ich wirklich, wirklich toll.
Ja, Daniel ist halt ein Biedermann geworden als Autohändler. Oft müssen dann auch die Frauen die Probleme der Männer klären. Auch das ist recht cool, weil Johnny Lawrence kommt irgendwann ja mit seiner Nachbarin zusammen und die Frauen verstehen sich halt besser miteinander als die Männer, die ja trotzdem immer wieder mal so diese Alpha-Tier-Mentalität raushängen lassen müssen, vor allem auf der Matte. Und dann müssen die Frauen halt die Probleme. Ist ein bisschen wie im echten Leben.
Wollte ich gerade sagen. Ist ja wie im echten Leben. Den Frauen sagt man ja nach, diplomatischer zu sein. Also in der Serie sind es und meine persönlichen Erfahrungen sagen auch, dass Frauen in der einen oder anderen Situation doch ein bisschen mit einem kühleren Kopf reagieren als so mancher Mann.
Das stimmt, ja. Ja, hast du auch irgendeinen Hasscharakter, den du überhaupt nicht packst?
Silver. Ich mag den einfach nicht. Also Kreese ist immer so, ich möchte gerne immer verstehen, warum Charaktere so sind, wie sie sind. Bei Kreese hat es irgendwann Sinn gemacht, gerade auch, wenn dann bei ihm eingegangen wird auf seine Vietnam-Vergangenheit. Er war ja letzten Endes ja auch nur unter der Fuchtel von Silver. Deswegen kann ich Silver absolut überhaupt nicht leiden, weil Silver eben diesen Kreese, der im Kern vielleicht ein guter Charakter ist, total verdorben hat. Und deswegen empfinde ich für einen Charakter wie Kreese eigentlich nur Mitleid. Aber diesen Silver, den verachte ich aus tiefster Seele und ich hasse den. Wenn ich den in der Serie gesehen habe, wenn er ins Bild kam, ist meine gesamte Laune gekippt. Also das ist mein absoluter Hasscharakter.
Ja, er ist halt eine andere Form von böse, weil er ist ja irgendwie, glaube ich, auch irgendwie Tech-Millionär oder so geworden. Richtig, in der Zwischenzeit.
Genau. Und auch diese dekadente Szene mit seiner Villa und dieses Geld und so, das ist furchtbar. Passt alles auf diesen Charakter, aber ich fand es einfach furchtbar.
Ja. Ja, wer mir ansonsten noch auf den Keks geht, ist der jüngste Sohn der LaRussos. Der nervt mich auch brutal.
Tatsächlich, ja.
Ja, ich weiß nicht warum. Er ist irgendwie am Anfang eher so der mürrische Teenager. Irgendwann fängt er dann doch das Kämpfen jetzt an in Staffel 5 und 6. Mhm. Aber der nervt mich auch brutal. Also jedes Mal, wenn der da ist, das ist für mich so ein Steve-Urkel-Typ irgendwie, der nervt.
Das ist gut, ja, aber verständlich. Wenn du so fühlst, dann kann man dir da nicht reinreden. Das ist so.
Aber so. Ansonsten kaum jemand dabei, der irgendwie wirklich nervig wäre. Wer noch ganz cool ist, ist Eli Moskowitz, gespielt von Jacob Bertrand, der sich irgendwann ja einen Iro schneiden lässt und dann die Haare auch in Dojo-Farbe hat und sich sogar den Adler tätowieren lässt.
Ja, ein ganz hervorragender Charakter. Der hat bei mir auch so für den einen oder anderen Schmunzler gesorgt. Also auch durch sein, was ist gerade gesagt, mit dieser optischen Veränderung, die er da dann macht. Das hinterlässt Eindruck, ja.
Ja, ansonsten, wie gesagt, ist gut angekommen auch, trotz oder vielleicht weil YouTube erstmal das Ganze gemacht hat und dann später das Ganze zu Netflix überführt worden ist. Rotten Tomatoes gibt 100% basierend auf 49 Kritiken, was echt stark ist.
Ja.
Manche sagen auch, die beste Serie, die ihr nicht schauen werdet, wurde unter anderem auch mal gesagt. Manche sagen, die Serie ist genial und auch das Thema Kultursensibilität und Gender Equality und politische Korrektheit, die da teilweise vor allem durch Johnny immer wieder mal auf die Schippe genommen wird, ist halt erfrischend.
Das ist halt erfrischend. Du hast es in der vorherigen Folge gesagt, Disney reitet so auf dieser Regenbogenwelle. Das ist nicht Disney und ich finde es hervorragend, dass man hier einen Charakter hat, der das Ganze dann nicht so eng sieht und dann auch mit einer ordentlichen Prise sarkastischem Humor dann auch ein bisschen auflockert. Also mir hat's gefallen. Was ich noch lobend erwähnen möchte ist, 2018 hat Cobra Kai als allererste YouTube Red Serie einen Emmy gewonnen, nämlich in der Kategorie Beste Stunt-Koordination für eine Comedy-Serie. Entschuldigung, nominiert, nicht gewonnen, nominiert. Der Gewinn war dann zu viel. Aber es folgten weitere Nominierungen, darunter auch nochmal 2021 als beste Comedy-Serie.
Wer packt das denn in Comedy rein, bitte?
Das habe ich auch nie verstanden, aber ich sitze nicht in der Jury, also ich weiß nicht. Also hat mit Comedy für mich nichts zu tun, nein.
Nein, überhaupt nicht, also gar nicht. Aber ja, seltsam auf jeden Fall. Gut, ja, ich denke, also zwei Top-Empfehlungen. Wer auf Kampfsport steht, wie gesagt, mir gefällt sowas schon immer. Seitdem ich das erste Mal Street Fighter auf dem Super Nintendo gespielt habe, glaube ich, und ja, wenn euch sowas gefällt, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal reingucken.
Da schließe ich mich gerne an. Cobra Kai auf Netflix habt ihr jetzt so Genüge gehört. Schaut es euch einfach an. Das sind knackige Folgen, die gehen auch nicht allzu lang. Kann man so durchgucken, wenn man Zeit hat.
Genau. Und damit sind wir tatsächlich schon wieder am Ende von der Folge 27. Und Pascal, ich habe irgendwo gesehen, weil wir kommen am 8.11. mit der Folge raus. Du hast irgendwo was von Geburtstag geschrieben.
Ja, genau. In unserer Serienplanung.
Genau.
Und wenn mich nicht alles täuscht, dann, Alex, haben wir das Einjährige geschafft.
Übermorgen dann tatsächlich, genau. Am 10.11., richtig. Ja, voll, cool, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich beglückwünsche uns auch, aber der Dank gebührt natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ohne die das Ganze bis jetzt nicht möglich gewesen wäre. Dankeschön.
Ja, absolut, vielen Dank dafür. Und damit das auch so bleibt, folgt uns nach wie vor, wo man uns folgen kann. Empfehlt uns auch gerne weiter. Lasst bitte auch Bewertungen da. Das kann man in den Plattformen, wo ihr uns hört, wahrscheinlich überall tun. Wir freuen uns auch natürlich sehr über Feedback. Wie immer, gern in die Bewertungen einen kurzen Kommentar rein oder über die Kontaktdaten, die ihr in den Shownotes findet, uns gerne auch mal da anschreiben. Ihr findet uns auch bei Instagram. Ihr habt auch die Möglichkeit, uns Sprachnachrichten zu schicken über den Dienst Speakpipe. Freuen wir uns auch sehr darüber. Und wie ihr ja in Folge 26 schon gehört habt, wenn ihr euch was wünscht, so wie ja aus Dresden der Wunsch kam zu einer Folge zum MCU, dann machen wir das natürlich gerne. Also schreibt uns. Wir sind da tatsächlich für so ziemlich alles zu haben, außer vielleicht für Horror und Porno. Das machen wir eher nicht.
Nein.
Da gibt's bestimmt andere, die das besser können als wir. Aber ansonsten gerne einfach was empfehlen, weil so lernen wir vielleicht auch mal wieder was Neues kennen.
Definitiv. Und dann schließe ich mich deinen Worten an. Du hast alles gesagt. Ich wünsche den Leuten ein schönes Wochenende. Dir natürlich auch, Alex. Und dann begrüßen wir uns und euch dann am 22.11. zu Folge 28.
Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.